das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Ja, und zu später Stunde Ihnen ein herzliches Willkommen. Mit dabei heute Konstantin Schreiber für die Nachrichten und Andreas Keckel hat den Sport.
Guten Abend.
Im Wahlkampf geht es zunehmend allzu wörtlich zu. Statt Argumenten gibt es Hasstiraden und sogar Gewalt. In Dresden wollte Matthias Ecke gestern Abend Wahlplakate anbringen. Nun liegt der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl zusammengeschlagen im Krankenhaus. Kurz zuvor hatte es in der Nähe schon eine Attacke auf einen grünen Wahlkampfhelfer gegeben. Es sind Angriffe, die sich einreihen in eine düstere Statistik. Das Bundeskriminalamt zählte für das vergangene Jahr fast 2800 Attacken auf Politiker der im Bundestag vertretenen Parteien. Aus Dresden berichten Nils Buhler und Thomas Datt.
Der Dresdner Stadtteil Striesen, ein eher bürgerliches Viertel im Osten der sächsischen Landeshauptstadt. Gestern Abend wurden hier Wahlkampfteams von SPD und Grünen angegriffen. Diese grüne Wahlkampfhelferin hing gerade Plakate auf, als ihr Kollege von 4 schwarz vermummten Männern attackiert wurde.
Mit der Faust ins Gesicht, wirklich linke Wange, ja. Und dann, als er am Boden lag, hat er und dann der andere, der direkt neben ihm stand, quasi auf ihn eingetreten.
Kurz danach suchten sich vermutlich dieselben Täter ihr nächstes Opfer, den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke. Hier vor wenigen Tagen bei einem Wahlkampfauftritt. Auch ihn schlugen die Täter und traten auf ihn ein. Laut SPD sind seine Verletzungen so schwer, dass er im Krankenhaus operiert werden muss. Politiker aus allen Lagern verurteilen die Tat, auch der Bundeskanzler.
Die Demokratie wird von so etwas bedroht. Und deshalb ist achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen.
Auch AfD-Chef Tino Chrupalla meldet sich zu Wort. Auf der Plattform X schreibt er: Ich wünsche Herrn Ecke viel Kraft und rasche Genesung. Physische Angriffe gegen Politiker aller Parteien verurteilen wir zutiefst. Wahlkämpfe müssen inhaltlich hart und konstruktiv, aber ohne Gewalt geführt werden. Doch Gewalt gegen Politiker gab es zuletzt mehrfach. So wurde heute auch im niedersächsischen Nordhorn der AfD-Landtagsabgeordnete Holger Kühnlenz bei einem Angriff an einem Infostand geschlagen und leicht verletzt. Und auch in Essen gab es eine ähnliche Attacke. Dort wurde am Donnerstag ein grüner Kommunalpolitiker von 2 Männern zuerst verbal beleidigt und danach ins Gesicht geschlagen.
Deswegen finde ich auch, müssen wir darüber reden, dass Populisten dieser Tage auch derart verbal aufgerüstet haben, dass ich da wirklich nochmal sehr appelliere, das nicht zu tun, weil aus verbaler Gewalt wird ja offensichtlich auch dann tatsächliche Gewalt.
Nach dem Vorfall in Striesen ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung. Die Dresdner SPD und die Grünen haben angekündigt, Plakate zunächst nur noch tagsüber aufzuhängen.
In Hamburg sind vor einer Woche etwa 1000 Demonstrierende für einen islamischen Gottesstaat auf die Straße gegangen. Die Empörung war bundesweit groß. Heute, nun an genau derselben Stelle, die Gegendemo. Unter anderem die kurdische Gemeinde, der Verein Kulturbrücke Hamburg und die Initiative Säkularer Islam hatten dazu aufgerufen, mit einem gemeinsamen Ziel, dem extremen Islamismus in Deutschland keinen Raum zu geben. Andreas Hilmer.
Liberale Muslime hatten zur Demo gerufen. Sie sorgen sich um ihre Freiheitsrechte. Auch wenn nur knapp 1000 Teilnehmer da sind, die Zivilgesellschaft zeigt sich alarmiert. An gleicher Stelle forderten Islamisten vor einer Woche Scharia-Gesetze und ein Kalifat. Heute nun die Gegenkundgebung. Viele Exil-Iraner sind dabei. Sie kämpfen für das deutsche Grundgesetz.
Deswegen sind unsere Eltern vor 40 Jahren nicht aus unserer Heimat geflüchtet, damit man uns das wieder in Europa, quasi im Herzen von Europa, wieder vor die Augen hält.
Auch Britta Lübcke und ihr Ehemann sind extra mit einem Plakat gekommen. Vom Aufmarsch der Islamisten sind sie entsetzt. Sie wollen Vielfalt und Meinungsfreiheit unterstützen.
Ich finde, dafür müssen wir aufstehen. Für Freiheit, für Demokratie, für unseren Rechtsstaat.
Rechtsstaat gegen Gottesstaat. Einige mochten heute eher nicht offen reden. Am Rande der friedlichen Kundgebung auch Diskussionen. Radikale Muslime, dazu der Konflikt um Israel und Gaza. Es ist aktuell eine angespannte Stimmung. Auf der Bühne war man sich einig, der Staat müsse hart durchgreifen, weil Islamisten sonst gerade Jugendliche stark beeinflussen.
Es müssen doch auch genau hingesehen werden, was spielt sich innerhalb der Parallelgesellschaften denn ab? Welche Werte werden vermittelt an die nächste Generation?
Heute traten sie gemeinsam für den Rechtsstaat ein. Islamismus habe nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.
Man darf Religion nicht als Schuldschild fürs Verbrechen benutzen.
Die lassen uns nicht in Frieden leben und unsere Demokratie ausleben und ein bestimmtes Leben zu führen.
Auch Hamburger Politiker, Verbände und Vereine waren vor Ort. Das Thema wird die Politik noch länger beschäftigen.
Europa bleibt für viele Menschen ein Kontinent, auf dem sie ihre Zukunft sehen. Allein im April sind etwa 3.500 Geflüchtete übers Mittelmeer nach Italien gekommen. Künftig sollen viele aber Italien gar nicht mehr erreichen, sondern stattdessen nach Albanien in neue Flüchtlingslager gebracht werden. Albanien will Teil der EU werden und hat erst kürzlich ein Migrationsabkommen mit Italien abgeschlossen. Was offiziell als Entlastung für Italien gilt, könnte für Geflüchtete eine enorme zusätzliche Belastung werden. Anna Tillack und Rüdiger Kronthaler.
Wir sind unterwegs im Norden Albaniens. Hier soll das große neue Flüchtlingszentrum entstehen. Von Italien verwaltet, auf albanischem Staatsgebiet. In der EU bisher nie dagewesen. Bis zu 3.000 Geflüchtete sollen dann auf diesem ehemaligen Militärgelände auf ihren Asylbescheid warten. Unter den Augen von italienischen Beamten, bewacht von der italienischen Polizei. Rechtsanwalt und Aktivist Elton Lasker misstraut dem Projekt. Er ist sogar bis vor das albanische Verfassungsgericht gezogen, um es zu verhindern. Erfolglos. In dem Moment, in dem Italien und die EU die Flüchtlinge mit Gewalt herbringen, werden sie versuchen, aus der Gefangenschaft auszubrechen und ihr Ziel zu erreichen, nämlich in die EU zu gelangen. Entsteht hier also ein gigantisches italienisches Gefängnis auf albanischem Boden? Und wer kommt überhaupt dorthin? Flüchtlinge, die die Küstenwache in internationalen Gewässern aufgreift, sollen künftig in Gruppen eingeteilt werden. Frauen, Kinder oder Kranke sollen weiterhin in Italien an Land gehen. Diejenigen mit geringer Bleibeperspektive kommen nach Albanien. Wie viel Geld Albanien von Italien für den Deal bekommt, unklar. Oder geht es Ministerpräsident Rama um einen beschleunigten EU-Beitritt? Von der albanischen Regierung keine Antwort und aus Italien nur so viel. Diese Strukturen können bis zu 3.000 Menschen aufnehmen. Sie werden dort so lange bleiben wie notwendig, um schnell die Asylanträge und die eventuelle Abschiebung zu erledigen. Das Vorbild, die schon bestehenden 10 Abschiebelager in Italien, gelten bereits jetzt als hochproblematisch. Sie sind streng abgeschirmt. Nicola Cocco ist Gefängnisarzt und einer der wenigen, der sie von innen gesehen hat. Die Haftbedingungen machen die Menschen krank, sagt er. Immer wieder gibt es Selbstmordversuche. Viele Insassen würden mit Psychopharmaka ruhig gestellt. In Albanien wird das genauso sein, wenn nicht schlimmer. Denn alles deutet darauf hin, dass die italienische Regierung im Kern das Modell der Abschiebelager wiederholen möchte. Nur weit entfernt von der italienischen Öffentlichkeit. Die EU hat für den Italien-Albanien-Deal grünes Licht gegeben. In einigen Monaten soll das Abschiebelager in Albanien eröffnen.
Und mehr über die Flüchtlingslager in Albanien können Sie morgen sehen um 18.30 Uhr im Weltspiegel. Und jetzt erstmal weitere Nachrichten mit dir, Konstantin.
Nach einer pro-palästinensischen Demonstration an der Berliner Humboldt-Universität wächst die Sorge, dass israelfeindliche Proteste an Unis sich auch hierzulande stärker ausbreiten. Der Präsident des Zentralrats der Juden Schuster sagte der Rheinischen Post, jüdische Studierende seien bereits in hohem Maße von Antisemitismus betroffen. Er befürchte Verhältnisse wie derzeit an Hochschulen in den USA. Bei einem Sturz durch das Dach einer Sporthalle sind am Abend in Remshalden bei Stuttgart 4 Kinder schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die Kinder vermutlich zum Spielen auf das Dach geklettert. Durch eine Lichtkuppel stürzten sie dann etwa 7 Meter in die Tiefe. Mit Rettungshubschraubern wurden die Kinder in Krankenhäuser geflogen. Im Süden Brasiliens sind durch Überschwemmungen nach tagelangem Regen mindestens 57 Menschen ums Leben gekommen. 67 weitere werden vermisst, teilte die Zivilschutzbehörde mit. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul wurden ganze Ortschaften zerstört. Auch die Bundeshauptstadt Porto Alegre ist bedroht. Mehrere Stadtteile der Millionenmetropole werden evakuiert.
So, und jetzt ans sogenannte andere Ende der Welt, wohin es Bundesaußenministerin Baerbock im zweiten Anlauf tatsächlich geschafft hat. Beim ersten Mal streikte ja der Regierungsflieger. Nun also endlich Australien und mittlerweile auch Neuseeland, das Land der Schönheit und der Schafe, aber nicht nur. Es soll bei der Reise auch darum gehen, in einer strategisch wichtigen Region demokratischen Freunden den Rücken zu stärken und den Handel zu verstärken mit dem gerade in Kraft getretenen Freihandelsabkommen zwischen Neuseeland und der EU. Florian Barth.
Schon sein Großvater hat hier im Norden Aucklands den legendären Manuka-Honig abgefüllt und damals wie heute einen großen Teil nach Deutschland exportiert. Imker Christopher Stuckey erhofft sich vom Freihandelsabkommen zwischen Neuseeland und der EU nun noch bessere Geschäfte. Das ist eine Möglichkeit für uns, einen besseren Preis für deutsche Verbraucher anzubieten. Wir können unser Produkt, von dem wir glauben, dass es toll ist, zu einem fairen Preis in Deutschland verkaufen, anstatt zu einem Preis, der durch Abgaben aufgebläht ist. Mit einem Willkommensgruß der indigenen Maori empfängt Neuseeland die deutsche Außenministerin. Politische Freunde und verlässliche Verbündete auf der anderen Seite der Erdkugel, für die Bundesregierung auch eine Frage von Sicherheit und Stabilität.
Neuseeland und Australien sind enge Wertepartner von uns Europäerinnen. Sie haben uns beim russischen Angriffskrieg beigestanden. Und genauso gilt es, dass wir ihnen beistehen für ihre Herausforderungen, die sich auch im Indopazifik zeigen. Zum Beispiel ein immer offensiveres Auftreten auch von China.
Die militärische Präsenz Chinas in der Region ist auch für die USA ein Sicherheitsrisiko. Amerika will dort ebenfalls seinen Einfluss wahren. Die Spannungen reichen bis in die Antarktis. China könnte seine Forschungsstationen dort auch zu militärischen Zwecken nutzen, so die Befürchtung Deutschlands und Neuseelands. Eine rein wissenschaftliche Kooperation am Südpol haben beide Länder nun in Auckland unterzeichnet. Wir befinden uns in der instabilsten globalen Situation seit Jahrzehnten. Darum ist es wichtiger denn je, dass gleichgesinnte Partner wie Deutschland und Neuseeland enger zusammenarbeiten, um die Herausforderungen in der Welt zu meistern. Enge wirtschaftliche Beziehungen sind dabei nur ein Baustein. Menschen wie Imker Christopher Stuckey sind sich sicher, davon können alle Seiten dauerhaft profitieren.
Jetzt zum Sport und der Fußball-Bundesliga, in der die Bayern keine gelungene Generalprobe für das Halbfinalrückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch abgeliefert haben. Andreas?
Ja, und genau das Thema Champions League dürfte heute mitentscheidend gewesen sein beim 1:3 der Bayern in Stuttgart. Die Münchner hatten Real in den Beinen und auch schon wieder im Kopf. Und so gewinnt man eben nicht einfach mal im Vorbeigehen bei den bärenstarken Stuttgartern. Die haben auch heute bewiesen, dass sie nach dem hauchdünnen Klassenerhalt letzte Saison jetzt völlig zu Recht die Königsklasse erreicht haben. Die Bayern, die suchen ja immer noch nach einem neuen Trainer. Der des VfB wäre ein passender Kandidat, dürfte aber bis auf Weiteres mal unabkömmlich sein im freudetrunkenen Schwabenland.
Der Sieg gegen die Bayern ist Realität und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß löst ein Versprechen ein. Kommt zu den Fans auf den Zaun.
Ich lasse einfach mal mein Herz sprechen. Ich möchte euch ganz sicher im Namen der Mannschaft ja, so sehr danken für das, was wir erleben durften mit euch zusammen diese Saison. So unbeschreiblich.
Unglaublich, die Bilder werde ich nicht vergessen. Diese Masse an lachenden Gesichtern vor mir, das ist was Besonderes, was man einfach nicht häufig erlebt. Ich habe es das erste Mal erlebt, das hat gut getan.
Das Team von Sebastian Hoeneß geht in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Das erste Saisontor des Schweizers Leonidas Stärki. Nach einer eher fragwürdigen Elfmeterentscheidung trifft Harry Kane in der 37. Minute mit seinem 36. Saisontor zum Ausgleich und Halbzeitstand. Aber Sebastian Hoeneß hat bei den Einwechslungen ein gutes Händchen. In der 83. Minute bringt Wu Yong-Chong die Stuttgarter in Führung. Und in der 3. Minute der Nachspielzeit sorgt der ebenfalls eingewechselte Silas für den 3:1 Endstand und dafür, dass Sebastian Hoeneß auf den Zaun klettert. Das allerdings eine eher einmalige Aktion.
Ich fühle mich wohler unten. Die Fans, die brauchen die Aufmerksamkeit. Denen gebührt all der Support. Da gehöre ich eigentlich nicht hin.
Es ist der erste Heimsieg des VfB Stuttgart gegen Bayern seit über 16 Jahren.
Um einiges besser als die Bayern sind die Dortmunder heute mit dem Thema Champions League umgegangen. Obwohl Edin Terzic seine Starttruppe gleich mal auf 10 Positionen verändert hatte, machte der BVB kurzen Prozess mit Augsburg. 5:1 hieß es am Ende und der gefeierte Mann war ausgerechnet der, der in dieser Woche seinen Abschied verkündet hat.
Ein Club-Idol auf Abschiedstour. Nach 12 schwarz-gelben Profijahren will der gebürtige Dortmunder Marco Reus Tschüss sagen.
Was soll ich sagen? Die Jungs da auf der Tribüne sind unfassbar.
Auch vorher schon Gänsehautmomente. Sein Treffer zum 4:1 noch vor der Pause. Ein Tor der Kategorie künstlerisch wertvoll. Und dann die 66. Minute. Eine perfekt inszenierte Auswechslung.
So haben wir uns das natürlich erhofft vor dem Spiel, dass es so läuft. Marco hat ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht, hat alles, was er angefasst hat, in Gold verwandelt heute.
In einem spektakulären Spiel des BVB. Mit 10 Änderungen in der Startelf, schon nach 4 Minuten die Führung durch Youssoufa Moukoko. Eine knappe Viertelstunde später trifft Donny Malen zum 2:0. Und nochmal Youssoufa Moukoko. Der Ersatzstürmer erhöht auf 3:0 nach einer guten halben Stunde. Zwischenzeitlich Hoffnung für Augsburg. Aber von Ruben Vargas Treffer zum 1:3 lässt sich Dortmund nicht beeindrucken. Den Schlusspunkt setzt Felix Metscher. Am Ende heißt es 5:1. Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am Dienstag in Paris und beim vorletzten Heimspiel einer Club-Ikone.
Und das sind die anderen Ergebnisse. Bremen und Gladbach trennen sich 2:2. Wolfsburg besiegt Darmstadt 3:0. Köln gegen Freiburg 0:0. Bereits gestern das 1:1 zwischen Hoffenheim und Leipzig. Morgen noch 3 Spiele. Union Berlin empfängt Bochum. Frankfurt hat Leverkusen zu Gast. Und Heidenheim spielt gegen Mainz. Die Tabelle. Hinter Meister Leverkusen folgen die Bayern und Stuttgart. Dann Leipzig und Dortmund. Frankfurt ist Sechster. Auf Platz 10 jetzt die Bremer in der Abstiegszone, Mainz vor Köln und Schlusslicht Darmstadt. Ja, und was die Männer nicht hinbekommen haben diese Saison, das haben die Frauen des FC Bayern heute vollbracht. Durch ein 2:1 in Leverkusen haben die Münchner Fußballerinnen 2 Spieltage vor Schluss ihren Meistertitel verteidigt.
Die Titelverteidigung ist immer etwas ganz Besonderes. Die Bierdusche für den Trainer nur allzu verständlich. Die Münchnerinnen sind von Anfang an das bessere Team in Leverkusen und gehen völlig verdient in Führung. Stanway mit ihrem 5. Pflichtspieltor in Folge. Bayer verteidigt nicht gut, die englische Nationalspielerin sehr effektiv. Nach einer knappen halben Stunde ist die Partie vorentschieden, als Dallmann auf 2:0 erhöht. Leverkusen wird für jeden Defensivfehler bestraft. Die Münchnerinnen dominieren fast nach Belieben. Bayern-Präsident Herbert Hainer muss allerdings in der zweiten Halbzeit um den vorzeitigen Titelgewinn zittern. Denn sein Team nutzt die eigenen Chancen nicht mehr, während es Leverkusen noch mal spannend macht. Kaschewska zum 2:1, gleichzeitig der Endstand jedoch. Die Bayern feiern ihren 6. Meistertitel 2 Spieltage vor Saisonende.
Jetzt haben wir ihn ja, den oft als herrlich bezeichneten Mai, Claudia. Wie viel Wonne bringt das Wetter?
Oh, Jessi, im Norden wird es richtig wonnig, im Süden gar nicht sonnig und da sogar eher richtig nass. Von daher Zweiteilung in den nächsten Tagen. Sie sehen an den Sonnenstunden bis Mittwoch. In Hamburg morgen relativ trüb, dann Montag, Dienstag 6 Stunden, Mittwoch sogar 11 Stunden Sonnenschein. In Stuttgart morgen 3 Stunden, danach so gut wie keine. Mittwoch nochmal 3 Stunden, da wird es aber auch häufiger nass sein. Und nass ist es auch heute Abend geworden, denn aus Westen kamen dichte Wolkenfelder herein. Ein Wolkenband ist über die Nordsee abgezogen. Und man sieht hier richtig, wie sich das so einkringelt. Da ist ein Tief unterwegs, das auch mal stärkeren Regen bringt. Dort, wo es so gelblich bzw. orange eingezeichnet ist. Und das zieht jetzt weiter nach Norden, wird dann Richtung Ostfriesland, Emsland auch noch mal erhebliche Regenmengen bringen können. Dort in den nächsten Tagen schüttet es immer mal wieder und wird besonders nass. Auf dem Wolkenfilm sieht man auch sehr schön, wie sich das Tief bzw. diese Regenwolken dann morgen weiter nach Nordosten bewegen werden. Jetzt im Augenblick auch so Richtung Prignitz. Schauer und Gewitter, die zum Teil kräftig ausfallen können. Morgen dann über der Mitte Schauer und Gewitter. Im Norden häufig nass. Dazu Sturmböen, zum Teil auch schwere Sturmböen, direkt an der Nordseeküste und auf den nord- und ostfriesischen Inseln. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte von meist 13 bis 6 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von verbreitet 12 bis 23 Grad, die 23 Grad nach Osten und Südosten hin. Und da wird dann auch die warme Luft am Montag noch mal liegen mit 24 Grad aus Südwesten. Westen gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Nach Norden hin meist trocken und auch am Dienstag leichtes Schauerwetter.
Liebe Claudia, vielen Dank dafür. Und das war's von uns. Weiter geht's jetzt hier im Ersten mit dem Wort zum Sonntag.
Ja, und darin Gedanken um den Nahostkonflikt und seine Auswirkungen auf das tägliche Leben hier in Deutschland.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, na klar, und sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, schönen Abend.